Herzlich willkommen zu Deutschland, deine Demokratie, wo wir über alles rund um Demokratie, Politik und Gesellschaft sprechen. Mein Name ist Marc Hamacher und heute sprechen wir mit Professor Dr. Nico Dragano. Er ist Professor für medizinische Soziologie an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Im Zentrum seiner Forschung stehen die sozialen Determinanten der Gesundheit. Außerdem beschäftigt er sich mit Gesundheit am Arbeitsplatz, Digitalisierung und Gesundheitspolitik. Zusammen schauen wir uns heute an, was macht Menschen krank, was kann Prävention leisten, wie viel Arbeit ist überhaupt gesund, was sind die Veränderungen, die unser Gesundheitssystem am meisten braucht und was hat unser Gesundheitssystem eigentlich mit Demokratie zu tun. Herr Professor Dragano, warum werden Menschen überhaupt krank? Vielleicht können Sie das einmal so am Beispiel der Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich machen.
Ja, Menschen werden krank, weil sie Risikofaktoren ansammeln. Wenn wir jetzt beim Beispiel der Herz-Kreislauf-Krankheiten bleiben, dann trifft das Wort sammeln ganz gut zu. Also wir werden ja nicht sofort krank, wenn wir uns beispielsweise jetzt mal ein paar Wochen nicht bewegen. Wenn wir aber über viele Jahre uns nicht bewegen und vielleicht auch noch zu viel essen dazu, dann fördert das eben die Entstehung von sogenannten Risikofaktoren, beispielsweise Übergewicht oder unser Stoffwechsel ist gestört. Wenn es schlecht läuft, kann es sogar passieren, dass Sie einen Diabetes bekommen. Das ist ein wichtiger Herz-Kreislauf-Risikofaktor. Und die machen dann pathogene Schädigungen, also die schädigen die Gefäße beispielsweise, die Regulation des Blutdrucks wird beeinträchtigt, der Puls ist vielleicht dauerhaft erhöht. Und jetzt hatte ich in meinem Beispiel wenige Risikofaktoren. Bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen gibt es sehr, sehr viele davon. Ja, die reichen von psychosozialen Einflüssen wie Stressbelastung, Stresserfahrung bis hin zu bestimmten Medikamenten, die die Herz-Kreislauf-Erkrankungen befördern können. Also es ist ein großes Bündel an Risikofaktoren und in der Regel ist es so, es gibt natürlich auch Ausnahmen, wo vielleicht nur ein Risikofaktor zur Krankheit führt. In der Regel ist es so, dass viele Faktoren dann irgendwann zusammenkommen und dann haben sie irgendwann die Schädigung.
Und wenn wir jetzt, Sie sind ja medizinischer Soziologe, wenn wir uns jetzt so ein bisschen auf die sozialen Einflussfaktoren konzentrieren, Stress haben wir jetzt gerade schon angeführt, wenn man jetzt so an den Alltag denkt, was sind da so die Hauptursachen?
Das ist tatsächlich das, was uns interessiert. Also warum treten diese Risikofaktoren auf? Und viele dieser Risikofaktoren haben ihren Ursprung in der Art und Weise, wie wir leben im Alltag. Ja, und da kann man sozusagen selber gar nichts dran machen, denn unser Alltag ist so, wie er ist. Beispielsweise bleiben wir bei dem Beispiel, was ich eben schon angeführt habe, die Bewegung. Viele Menschen haben Jobs, die sie dazu zwingen, den ganzen Tag vorm Rechner zu sitzen. Oder sich eben nicht zu bewegen oder sich auf ungesunde Art und Weise zu bewegen. Nicht jede Bewegung ist gleich gut für das Herz-Kreislauf-System. So dass man immer noch einen Schritt weiter gehen muss, wenn man die Frage, die Sie am Anfang gestellt hat, die ja interessant ist, warum werden Menschen krank, muss man auch die Frage sagen, wie sehen eigentlich unsere Lebens- und Arbeitsbedingungen aus? Inwiefern befördern die Entstehung der genannten Risikofaktoren? Und da gibt es eben vielfältige Bezüge. Ja, die Arbeitswelt, die für viele Menschen eben bedeutet, dass man sich nicht bewegt, dass man wenig Zeit hat für Pausen, sich vielleicht nicht gesund ernähren kann. Der Arbeitsplatz ist auch der Ort, an dem viele Menschen Stress erleben, aufgrund vielfältiger Faktoren. Man hat zu viel zu tun, man hat Angst um den Arbeitsplatz. Es gibt Konflikte am Arbeitsplatz, also da gibt es ein ganzes Bündel an Einflüssen, die aus ihrer sozialen Sphäre resultieren und Stress auslösen können. Also wichtig ist eben zu betrachten, wie sehen die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Menschen aus und welche spezifischen Risiken resultieren eigentlich daraus. Und das sind so viele Faktoren, dass wir die jetzt gar nicht besprechen können. Ne? Aber Sie haben so ein paar schon angedeutet, so ein paar Masterfaktoren, aber wir sehen, dass die wirklich einen fundamentalen Einfluss, schlechten Einfluss auf die Gesundheit haben. Das sind eben unterschiedliche Formen von sozialer und vor allen Dingen ökonomischer Benachteiligung. Armut beispielsweise ist extrem ungesund. Und nicht nur für das Herz-Kreislauf-System, auch für viele andere Krankheiten. Wir sehen, dass Menschen, die in Armut leben, erhöhte Risiken haben, depressiv zu werden, häufiger Diabetes entwickeln, eben häufiger auch Herz-Kreislauf-Krankheiten haben und am Ende deutlich früher sterben als Menschen, die besser begütert sind, weil einfach die soziale Situation, in der sie sich dann befinden, wenn sie arm sind, über vielfältige Arten und Weisen dazu führt, dass sie mit Risikofaktoren belastet werden. Sie können sich schlechteres Essen leisten, sie haben weniger Zugang zu Freizeit. Das ist eine belastende Situation. Wir erleben beispielsweise bei Langzeitarbeitslosen, ist das gut untersucht, die stehen praktisch unter Dauerstress, weil das ist eine Situation, wo sie mit sehr wenig Geld auskommen müssen. Sie sind sozial isoliert. Also das wäre so ein Beispiel für so einen großen, übergeordneten sozialen Risikofaktor, aus dem dann eben negative Effekte folgen. Geringe Bildung ist ein weiterer Faktor.
Inwiefern wirkt sich die Bildung aus? Also auch mit dem ökonomischen Erfolg?
Ja, also Bildung ist assoziiert mit dem ökonomischen Erfolg, klar. Also wenn Sie Menschen, die geringe Bildung haben, haben deutlich höheres Armutsrisiko. Wenn sie dann auch noch Armut erleben, dann resultieren die Folgen, die ich gerade geschildert habe. Aber Bildung hat auch unabhängig dann von Faktoren wie Armut oder prekärer Beschäftigung, die Menschen mit geringer Bildung leider häufig dann reingedrängt werden, unabhängige negative Effekte. Denn wenn sie eine allgemein geringe Bildung haben, dann resultiert daraus auch häufig, dass man eine etwas geringere Gesundheitskompetenz hat. Ja, dass man nicht so gut Bescheid weiß, beispielsweise, wie sieht eigentlich gesunde Ernährung aus, was ja eine Wissenschaft für sich ist. Wie oft muss ich mich bewegen, aber auch so banale Dinge, welche Präventionsangebote bietet meine Krankenkasse an? Und wenn man dieses kulturelle Kapital, wie man das nennt, nicht hat, dann fehlen halt wichtige Zugänge zu Prävention und zu gesundheitlicher Versorgung. Also geringe Bildung hat auch eigene negative Effekte über die Effekte hinaus, die sie halt hat, weil sie uns eben in belastende berufliche Situationen selektiert.
Okay, um da jetzt mal so ein kurzes Zwischenfazit schon mal zu ziehen. Also von den vielen sozialen Einflussfaktoren, die es gibt, die mit Gesundheit zu tun haben, sind da Armut, sind da Bildung, sind da grundsätzlich die Fähigkeiten, die man im Leben eben bekommt, um sich gesund zu ernähren, um die Skills zu haben, um vielleicht auch mit Stress besser umzugehen, das Umfeld, in dem man aufwächst und ähnliches. Das sind so die ganzen sozialen Einflussfaktoren, die hinzukommen zu den anderen pathogenen Mechanismen, die Sie ja am Anfang genannt haben.
Ja, die weniger hinzukommen als die sind der Ausgangspunkt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Sie, wenn Sie in einer belasteten Situation leben, eben genau diese Risikofaktoren erfahren, ist halt statistisch deutlich erhöht. Ja, das ist eine Art, so eine Art vorgeschalteter großer Risikofaktor. Und wenn man eben verstehen möchte, warum Menschen krank werden, muss man dieses ganze Bild sich anschauen. Da reicht es eben nicht zu sagen, ja, die Person ist krank geworden, weil der Cholesterinspiegel zu hoch war. Die interessante Frage ist ja, warum war der zu hoch? Ja, und wenn man dann weiterfragt, ja, weil sie sich so und so ernährt hat. Die nächste Frage ist, warum hat sie sich denn so ernährt? Und wir machen uns das in der Prävention häufig sehr, sehr einfach. Da wird gesagt, ja, wir müssen ihnen das nur erklären und dann setzen die das um. Aber de facto ist es so, das bleiben wir beim Beispiel Armut. Wir sehen in Deutschland, dass viele Kinder in Armut groß werden. Und Armut bedeutet nicht immer, aber durchaus häufig auch Ernährungsarmut. Am Ende des Monats ist kein Geld mehr da für Ernährung. Man nimmt das Billigste und das Energiedichteste. Und wenn Sie als Kind so Ernährung lernen, Ja, dann ist Ernährung für sie was ganz anderes, als das für ein Kind wäre, das nicht erlebt, das in einem Haushalt groß wird, wo Geld kein Thema ist, wo selbstverständlich der Kühlschrank voll ist und wo selbstverständlich gesundes Bioessen auf dem Tisch steht. So, und so baut sich das eben im Lebenslauf dann auf. Und deswegen ist die soziale Situation halt eben so eng verbunden mit der medizinischen.
Ja, dann lassen Sie uns doch über Prävention sprechen. Wir haben jetzt gerade schon gesagt, klar, man denkt immer, okay, ja, weiß ich nicht, der Arzt muss dem Patienten nur sagen, ja, dann machen Sie doch Sport und ernähren Sie sich gesund. So, was viele auch in genau so einem Nebensatz meistens dann tun. Funktioniert ja nicht. Was sind denn die präventiven Maßnahmen, die wir vielleicht schon durchführen, die erstens funktionieren? Und was sind die, die wir machen sollten, damit es noch besser funktioniert?
Ja, Sie haben recht, das funktioniert halt nicht, ne? Mal so nebenbei zu sagen, hör mal, das kennen wir ja auch alle von uns selber. Also eingefahrenes Verhalten zu ändern, ist extrem schwer. Wissen wahrscheinlich die meisten von uns, sage ich jetzt mal. Es gibt immer auch Ausnahmen, denen sowas ganz leicht fällt, aber den allermeisten von uns fällt das eben nicht leicht. Und ja, allein, dass wir jetzt darüber zuerst reden, oder ich habe es ja auch selber angeführt, ist ja bezeichnend. Ne? Bei Prävention denken wir mal an Verhaltensprävention. Ja, das, was die Leute selber umsetzen. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Das ist aber nur ein Teil. Es gibt ja auch viele Gesundheitsgefährdungen, die sie durch ihr Verhalten gar nicht beeinflussen können. Ja, nehmen Sie Umweltbelastung, Feinstaubbelastung beispielsweise durch den Verkehr emittiert, ist ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Krankheiten. Ja, aber das kann ich mein Verhalten schwer daran anpassen, wenn ich nun mal in so einer Wohnung lebe, wo vor der Tür eine vierspurige Straße verläuft. Und das sind dann die Verhältnisse. Und Verhältnisprävention ist ebenfalls sehr effektiv. Ja, weil wenn Sie die Verhältnisse ändern, wenn Sie zum Beispiel Luftschadstoffe reduzieren oder wenn Sie die Verhältnisse ändern, dass Sie nicht zulassen, dass zum Beispiel Kinder aus armen Familien Probleme haben, sich den Tag über zu ernähren, indem sie kostenloses Schulessen anbieten oder diese Kinder in irgendeiner Form unterstützen. Ja, dann entkoppeln sie das so ein bisschen von den individuellen Fähigkeiten der Menschen und das ist hochgradig wirksam, wenn man sowas macht. Also über Regulation, über Gesetze. Und wir kennen ja viele von diesen Dingen. Brandschutz oder Nichtraucherschutz, dass in den Gebäuden nicht mehr geraucht wird. Das sind alles Präventionsmaßnahmen, die in der Vergangenheit sehr gute Erfolge erzielt haben. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich ist eben das Verhalten. Aber das Verhalten hängt auch damit zusammen. Also Sie können Verhalten auch modifizieren, indem Sie eben die Verhältnisse ändern. Und deswegen, ich glaube, einzelne Präventionsmaßnahmen herauszupicken, das würde jetzt in so einem Gespräch auch nicht funktionieren. Es gibt natürlich auch wirksame Maßnahmen der Vereinsprävention, keine Frage.
Aber
Wenn man aber langfristig, ja.
vielleicht am Beispiel der Herz-Kreislauf-Erkrankungen, vielleicht haben Sie ein, zwei Beispiele nur eben, die man machen könnte.
Ja, also wir hatten ja schon das Thema Stress oder Arbeitsstress. Es gibt wirksame Maßnahmen im Betrieb, die dazu beitragen, dass sie die Stressbelastung der Beschäftigten verringern. Und zum Teil sind die sogar schon in Gesetzesform gegossen. Es gibt im deutschen Arbeitsschutzgesetz die Gefährdungsbeurteilung. Das heißt, alle Arbeitgeber sind eigentlich verpflichtet, mögliche Gefährdungen bei ihren Beschäftigten zu erkennen, also zu messen und dann zu reagieren. Und wenn ich das schon tue, wenn ich mir mal anschaue, zum Beispiel unter welchem Stress leiden eigentlich meine Kolleginnen und Kollegen, und dann setze ich mich mit denen mal zusammen und überlege, wie können wir das ändern? Auf diese Art und Weise können Sie tatsächlich Erfolge erzielen und Stress reduzieren. Ja, und darüber haben Sie einen Herz-Kreislauf-Risikofaktor dann ausgeschaltet. Oder es gibt im Zusammenhang mit dem Rauchen gibt es auch sehr gut evaluierte Kurzinterventionen. Wir kommen jetzt ja nun mal beide hier aus der Uniklinik in Düsseldorf. Im Institut für Allgemeinmedizin beispielsweise werden solche Kurzinterventionen für die allgemeinmedizinische Praxis entwickelt und evaluiert, die auch tatsächlich wirken. Also es gibt Einzelmaßnahmen, die funktionieren, aber wenn man Wenn man nicht auf die Einzelmaßnahme geht, sondern sagt, wir brauchen einen großen Wurf, wir brauchen eine Art präventive Wende, denn jede Krankheit, die wir verhindern, ist nicht nur für die Person gut, sondern auch für die gesamte Gesellschaft, denn das ist eine Krankheit, die wir nicht versorgen müssen im Gesundheitssystem. Das Gesundheitssystem steht unter Druck. Aber dafür, und da sind wir, also das ist jetzt nicht meine persönliche Meinung, sondern viele, viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Public Health Bereich sind uns einig, dass wir eine wirkliche kohärente Strategie brauchen. Ja, auf hoher politischer Ebene eine Strategie für öffentliche Gesundheit, also ein gut durchdachtes Präventionssystem, wo die Rädchen ineinander greifen. Und das haben wir im Moment nicht. Wir haben noch nicht mal irgendjemand, der das koordiniert. Ja, aber das war aber zwischen den Zuständigkeiten. Manche Sachen darf der Bund, manche die Länder, manche die Kommunen. Und so verlieren sich viele Dinge. Und der Vorschlag ist eben, dass man sich auf politischer Ebene zusammensetzt und tatsächlich eine effektive Strategie überlegt.
Okay, also auf Ebene der Verhältnisprävention jetzt zum Beispiel könnte man ja politisch sagen, wir machen Obst und Gemüse günstiger, dafür machen wir, weiß ich nicht, gibt eine Zuckersteuer, ähnliches. Man macht einfach, man baut Städte so, dass es attraktiv ist, sich mehr körperlich zu bewegen und ähnliche Sachen. Also so, naja, eine Reihe an Aspekten, die es den Leuten, ohne dass sie jetzt aktiv versuchen, was zu ändern, es einfach im Alltag einfacher macht, gesünder zu leben. Und dann könnte man ja beispielsweise dann gezielt Konzepte, Programme der Verhaltensprävention fördern, die halt damit ineinander greifen, um so halt ein tragbares Konzept zu haben.
Ja, das klingt gut. So machen wir das. Also es geht sogar noch ein Stückchen weiter. Die Forderung ist auch, dass wir, um dahin zu kommen, die Mitwirkung vieler Politikbereiche brauchen. Es reicht eben nicht nur im Gesundheitssystem, diese Dinge anzustoßen, denn viele, viele dieser Probleme können nur außerhalb des Gesundheitssystems gelöst werden, im Bildungssystem beispielsweise oder im Landwirtschaftsministerium und im Finanzministerium. Der sogenannte Ansatz der Health in All Policies, dass man eben auf struktureller Ebene die Kommunikation verbessert, damit eben auch anderen Ressorts klar wird, welche Beiträge sie zur Gesundheit der Bevölkerung leisten können. Das Bildungsministerium, das Arbeitsministerium. Und das meint diese Strategie mit. Ja, klar, wir kennen viele sinnvolle Maßnahmen. Wenn man die bündeln würde und optimal auf die Straße bringt, wäre das eine gute Sache. Aber es geht noch ein Stückchen weiter. Ja, dass wir einfach Gesundheit zu einem größeren Thema machen.
Auch irgendwie Stichwort Bürokratieabbau, da Prozesse vereinfachen und ähnliches.
Ja.
Ist immer ein Thema. Sie hatten eben schon so ein bisschen, haben wir über Gesundheit am Arbeitsplatz gesprochen. Da stellt sich auch so eine grundlegende Frage, wie viel Arbeit ist denn überhaupt gesund?
Das ist eine gute Frage. Arbeit ist dann gesund, wenn sie nicht zu lange dauert. Also das kann man jetzt nicht für jede Person auf die Minute beziffern, aber es gibt durchaus Meta-Analysen, die zeigen, dass eine bestimmte Wochenarbeitszeit definitiv das Risiko erhöht, zu erkranken. Wenn Sie mehr als 50 Stunden in der Woche arbeiten, kontinuierlich, dann ist das ganz sicher nicht gesundheitsförderlich. Also gesunde Arbeit hat eine Grenze. Aber vielleicht noch wichtiger ist eben, dass diese Arbeit eine gewisse Qualität haben muss. Ja, Sie müssen davon leben können. Im Idealfall haben Sie ein bisschen Gestaltungs- und Handlungsspielraum in Ihrer Arbeit. Sie haben ein soziales Umfeld, das Sie unterstützt. Gute Führung, gute Kollegialität. Ja, und Sie verdienen ein bisschen was mit Ihrer Arbeit. Also, Arbeit kann wirklich richtig gehend gesundheitsförderlich sein, wenn sie gut ist. Wenn sie schlecht ist, dann bewirkt sie das Gegenteil. Und ich weiß nicht, ob wir das jetzt vertiefen wollen, aber das kann man doch schon ganz gut beschreiben, wie eigentlich gesunde Arbeit aussehen sollte.
Geht es dabei jetzt mehr darum, dass die Arbeit an sich, weil sie körperlich anstrengend ist und ähnliches oder einfach stressig ist, zu gesundheitlichen Problemen führt oder der Mangel an Zeit, der dann quasi, also die Zeit, die übrig bleibt nach der Arbeit, weil man dann sich eher weniger mit gesundem Kochen und Bewegung und ähnlichem auseinandersetzt?
Ja, es ist beides. Es gibt Merkmale von Tätigkeiten, die eine gesundheitliche Gefährdung darstellen können. Ja, denken Sie an die Kolleginnen und Kollegen in der Pflege. Ja, schweres Heben, Patientinnen und Patienten drehen, aus dem Bett holen, aus dem Rollstuhl holen. Das sind eben Belastungen für das Muskel-Skelett-System, die aus der Tätigkeit selber resultieren. Auf der psychischen Seite häufig eben unterbesetzte Stationen, viele Patienten, also auch psychische Belastung und psychischer Druck. Das sind Dinge, die dann aus der Arbeit resultieren. Beide Sachen kann man, wenn man sich damit beschäftigt, abfedern. Ja, natürlich gehört es dazu, Patientinnen und Patienten zu heben. Das geht natürlich nicht anders, aber auch da gäbe es Möglichkeiten zu überlegen, wer macht das eigentlich, wie häufig macht man das, können wir Assistenzsysteme anschaffen beispielsweise, was ist mit Robotik, können wir Routinen verändern. Eigentlich kann man doch viele, viele Dinge gestalten, gerade im Arbeitskontext, wenn man das möchte. Und wenn man sich genau damit beschäftigt, was könnten denn die Risiken sein, dann kann man auch intervenieren. Und jetzt zu Ihrem Beispiel, denn, also das zweite Beispiel, das wäre dann eher die Arbeitsorganisation. Das erste wäre die Tätigkeit, das andere ist die Organisation. Und wenn Sie zu viel arbeiten, dann ist beides belastend. Erstens fehlt Ihnen die Regeneration. Gerade wenn Sie einen belastenden Job haben, ist Regeneration enorm wichtig. Wenn Sie dann aber 60 Stunden arbeiten, am OP-Tisch stehen oder ähnliches, dann fehlt diese Regeneration. Das ist ein Thema plus, das provoziert eben andere Belastungen in anderen Lebensbereichen, nämlich Konflikte mit Familie, Freunden, und für Sport haben Sie dann schon mal gar keine Zeit.
Wenn wir das jetzt mal so ein bisschen an Zahlen deutlich machen wollen, vergleicht man jetzt 40-Stunden-Woche mit 60-Stunden-Woche auf ein Leben lang, wie viel weniger Lebenserwartung habe ich denn dann?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, ne? Das kann Ihnen auch niemand sagen, weil man das so seriös nicht ausrechnen kann. Was wir tun, ist, in großen Untersuchungen kalkulieren wir sogenannte Risiken. Also ich kann Ihnen dann sagen, dass jemand, der 60 Stunden arbeitet, ein 25% erhöhtes Risiko hat, innerhalb von 8 Jahren einen Schlaganfall zu bekommen. Ja, das sind die Dinge, die man in arbeitsepidemiologischen Studien dann ermitteln kann und berechnen kann. Aber so eine Quantifizierung in Jahren ist schwierig. Und es gibt auch immer einen relativ großen Korridor der statistischen Unschärfe. So zentral ist nur, dass man tatsächlich zeigen kann, dass über lange Arbeitszeiten krank machen können. Und damit ist es eine Gefährdung, ein Risikofaktor, muss sich damit auseinandersetzen. Natürlich wird es immer Leute geben, die das tolerieren. Das ist aber auch nicht das Thema, ne? Weil wenn man solche Faktoren, solche Dinge untersucht im echten Leben, dann tun wir das ja nicht im Labor. Das sind ja keine Naturgesetze, sondern wir tun das im echten Leben und da gibt es viele, viele Störeinflüsse. Ja, und wir versuchen dann aber eben rauszuarbeiten, dass trotz aller dieser Störeinflüsse dieser Faktor ein Risiko bedeutet, eine Risikoerhöhung. Und dass wir uns daran ziemlich sicher sind. Aber das wirklich auf eine Nachkommastelle oder ähnliches zu berechnen, das wäre unseriös.
Alles klar. Jetzt haben wir ja so ein bisschen über Wochenarbeitszeit quasi gesprochen, aber wenn wir jetzt mal aufs ganze Leben schauen, irgendwann will man ja auch aufhören zu arbeiten und in Rente gehen, ist die Frage, wann ist denn jetzt aus gesundheitlicher Sicht quasi da der richtige Zeitpunkt? Ne? Es gibt ja die Diskussion, ne? Sollen wir Rente mit 67 oder Rente mit 70 vielleicht sogar, sollen wir Rente an die Lebenserwartung koppeln?
Ja, Also Sie müssen ja noch ein paar Jährchen arbeiten, ne? So 50 Jahre oder so. Deswegen haben Sie jetzt noch ein bisschen Zeit, bis es soweit ist. Das ist eine Diskussion, die geführt wird in der Gesundheitswissenschaft. Und da gibt es eine Reihe von Argumenten. Und ein zentrales Argument, wie ich finde, ist, dass es darauf ankommt, was für einen Job Sie vorher gemacht haben. Wenn Sie vorher einen ganz tollen Job hatten, richtig gut Geld verdient haben, das Ding war sinnvoll, Sie haben super viel Wertschätzung bekommen, dann kann es sein, dass es Ihnen mit 67 blendend geht. Ja, aber jetzt nehmen wir jemand, der weniger Glück gehabt hat, der vielleicht sein Leben lang in prekären Verhältnissen schwere körperliche Arbeit gemacht hat. Der wird nicht bis 67 arbeiten können, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Es gibt Jobs, das kann man in Rentenversicherungsdaten beispielsweise sehen. Da schafft es kaum irgendjemand bis zur Belastungsgrenze, ganz einfach, weil der Beruf viel zu anstrengend ist körperlich. Und deswegen muss man diese Betrachtung der Lebensarbeitszeit differenzierter sehen, nämlich danach, welchen Job macht jemand und unter welchen Erwerbsbedingungen macht die Person diesen Job. Und jetzt zu sagen, ja, wir können jetzt alle bis 70 arbeiten, das ist meines Erachtens falsch, das können wir nämlich nicht. Und ein Kollege von mir hat auch mal berechnet, dass das sogar soziale Ungleichheit produzieren würde, weil es vor allen Dingen eben die schlechter bezahlten Jobs sind, die auch hoch belastet sind. Ja, und zugleich wissen wir, dass diese Menschen ohnehin kürzer leben. Das heißt, sozusagen, also erstens fangen die früher an zu arbeiten. Die studieren ja nicht erst bis 24, 25 und fangen dann erst an zu arbeiten, sondern die haben vielleicht schon mit 16 angefangen, haben eine Lehre gemacht und die blockern halt sehr, sehr lange Zeiträume. Und insofern wäre es, glaube ich, sinnvoll, in der Debatte nochmal zu überlegen, ob man das an Lebensarbeitszeiten und Lebensarbeitsjahre plus Sonderregelungen für besonders belastete Berufe, das gibt es ja auch in bestimmten Berufen, gibt es das ja auch schon. Denken Sie an Fluglotsen und ähnliche und ähnliche Beispiele. Ich glaube, die Debatte mit der Lebensarbeitszeit muss dringend differenzierter geführt werden. Denn aus gesundheitlicher Sicht und auch aus Sicht der sozialen Gerechtigkeit ist jetzt ein weiteres Hochschrauben der Lebensaltersgrenze, glaube ich, eine schlechte Idee.
Schauen wir doch mal auch mal ein bisschen grundsätzlicher auf das Thema Gesundheitspolitik. Da gab es jetzt in den letzten Monaten und Jahren viel Neues. Es gab die Krankenhausreform von Karl Lauterbach. Es gibt jetzt hier Krankenhausreformen in NRW, soll kommen, wenn sie nicht doch noch an Klagen und Ähnlichem scheitert. Geht denn der Trend in die richtige Richtung?
Das ist eine harte Frage. Also, das ist ja das Schöne. Also ich werde jetzt nicht mit Ja und auch nicht mit Nein antworten.
Es wäre auch langweilig.
Ich glaube, dass dieses Thema gerade diskutiert wird, zeigt, dass da was passieren muss. Ja, das ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern wir haben im Gesundheitswesen Fehlsteuerungen, gar keine Frage. Und der stationäre Sektor in Deutschland ist reparaturbedürftig. Sonst hätten wir ja diese ganzen Debatten nicht. Und diesen riesigen Aufwand, der da betrieben wird. Die Krankenhausreform NRW, das sind ja das, mir fällt jetzt das Startjahr nicht ein, aber es geht ja schon viele, viele Jahre, wurde unendlich viel Arbeit da rein investiert. Und das würde man nicht machen, wenn es da kein Problem gäbe. Und das Problem im stationären Sektor ist, dass er sehr, sehr teuer ist und sehr, sehr groß ist. Wir haben in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern einen sehr, sehr großen stationären Sektor. Das kann man beispielsweise daran sehen, wenn man sich die Krankenhausbetten pro Einwohner anschaut, dann ist Deutschland im absoluten Champions League-Bereich. Ja, zugleich ist aber die Gesundheit unserer Bevölkerung nicht so deutlich schlechter als in Ländern, die viel, viel weniger Krankenhausbetten haben, die aber ihre Versorgung anders organisieren. Und eben weil die stationäre Versorgung so teuer ist, und muss man sich überlegen, wie man das Ganze so gestalten kann, dass wir Kosten sparen, aber eben nicht auf Kosten der Patientinnen und Patienten. Ja, und zumindest beobachte ich das so. Natürlich werden diese Reformen nicht perfekt sein, sind ja auch kritisch diskutiert worden. Also gerade die Lauterbach-Adaptation dessen, was in NRW passiert ist, ist ja stark kritisiert worden, weil NRW ja sehr, sehr auf Dialog und Regionalität geht und die Reform im Bund jetzt doch viel, viel weiter weg ist von der reellen Versorgungssituation. Das sei mal dahingestellt. Aber zumindest muss man den Versuch anerkennen, was zu ändern. Ob das reicht, wird auch so ein bisschen vom politischen Willen abhängen, tatsächlich dann auch harte Entscheidungen durchzudrücken. Ne? Sie haben gerade die Klagen ja schon erwähnt. Denn das bedeutet ja, wenn man das wirklich hart macht, da guckt man drauf und sagt, von den 300 Betten, ja, in der Fachabteilung, die jetzt hier in meinem Planungsgebiet stehen, brauchen wir aber eigentlich nur 150. Das heißt, sie müssen 150 Krankenhausbetten zumachen. Und das wird Widerstände produzieren, gar keine Frage. Und inwiefern sich das dann in der Praxis bewährt, das muss ich noch zeigen. Das läuft ja gerade erst an. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen zu früh für eine Bewertung. Nur, wie gesagt, grundsätzlich müssen wir uns mit dem stationären Sektor beschäftigen.
Nur noch für alle, die das nicht mitbekommen, kurz zum Hintergrund. Also die Idee beider Konzepte mehr oder weniger ist es quasi eine stärkere Spezialisierung der Kliniken durchzusetzen, sodass eben nur noch die Kliniken, die in einem Bereich beispielsweise besonders gut sind, diese Leistung auch anbieten können, damit man eben die Versorgung keine Überkapazitäten an manchen Stellen hat, weil alle Kliniken quasi alles anbieten. So kann man das Ganze ein bisschen, ja, wie Sie eben sagen, im stationären Sektor auch Betten und damit auch Kosten einsparen, ohne so der Plan halt die Patientenversorgung zu gefährden. Auf der anderen Seite soll das Finanzierungssystem anders werden, statt Abrechnung über Fallpauschalen, also im Sinne von, ich muss 100 Hüft-OPs machen, damit ich auch das Geld für die 100 Hüft-OPs bekomme, kriegt man schon Geld dafür, dass man diese Leistung quasi theoretisch anbieten könnte. Also da hat sich auch soll sich auch im Finanzierungssystem ein bisschen was verändern. Das so zum Hintergrund. Jetzt die interessante Frage ist ja über das, was wir eben gesprochen haben, Prävention. Da hört man jetzt in diesen Konzepten von Lauterbach und auch hier vom Gesundheitsminister Laumann in NRW deutlich weniger zu.
Ja, also was die Ampelkoalition ja gemacht hat, die hat ja sehr, sehr viele Gesetze versucht durchzubringen. Da gab es ja auch das gesunde Herzgesetz. Das war so eins der wesentlichen Dinge rund um die Prävention. Das ist ja gar hart kritisiert worden, weil im Wesentlichen ging es darum, dass schon im Kindes- und Jugendalter Statine verschrieben werden sollen. Das ist, glaube ich, gerade von Public Health-Expertinnen und Experten wirklich durch die Bank hart kritisiert worden, weil das war im Prinzip Medikation und keine so Prävention im Sinne eines Public Health-Ansatzes, auch wenn man im Einzelfall das vielleicht Sinn machen sollte. Und das zweite Vorhaben war ja eine strukturelle Reform. Es sollte ja ein neues Bundesinstitut gegründet werden. Und auch da gab es ja massiven Widerstand, weil Abteilungen aus dem RKI rausgelöst werden sollten, die im RKI gerade in der Pandemie hervorragend funktioniert haben, genauso wie das gesamte RKI in der Pandemie hervorragend funktioniert hat. Das muss man gebetsmühlenartig wiederholen. Ja, denn der Beitrag, weiß ich nicht, ob das ausreichend gewürdigt wurde. Und der sollte rausgeschnitten werden, mit der BZGA zusammengematscht werden, aber mehr Geld sollte es auch nicht geben. Das heißt, also der Vorteil war eigentlich nirgendwo zu sehen. Ein großer Wurf für Prävention war in der Tat nicht erkennbar, bei dem, was die letzte Bundesregierung gemacht hat. Hier in NRW, auf der Landesebene ist es auch ein bisschen schwieriger. Ja, und da bekommt man auch viele Sachen, werden auch nicht so prominent diskutiert. Es gibt gute Ansätze hier in NRW. Beispielsweise im Infektionsschutz war NRW, glaube ich, ebenfalls ganz gut aufgestellt in der Pandemie. Und man hat auch seine Lehren draus gezogen, hat Gremien auf die Beine gestellt. Also es passiert schon mehr. Ich äußere mich jetzt einfach mal zum Bund und Sie merken schon, meine Einschätzung war jetzt so ein bisschen vorsichtig und jetzt nicht so, ich sage, ja, yeah, das war eine tolle Zeit.
Ja, sagen wir mal so, wenn Sie eine präventive Maßnahme umsetzen könnten, welche wäre das?
Ich würde das deutsche Schulsystem mit der Separierung von Kindern ab der 4. Klasse so abschaffen. Das
Okay,
lass mich kurz erklären, warum.
ja, gerne.
Also, Bildung ist so elementar für die Gesundheit, dass es sich sein Leben lang auszahlt, jeden und jede so gut wie möglich mit Bildung zu versorgen. Wir tun aber im deutschen Schulsystem, zumindest für einen Teil der Kinder, das genaue Gegenteil. Ja, nämlich nach 4 Jahren, wird man schon auf eine bestimmte Schiene gesetzt. Und wenn es uns gelänge, viel mehr Kinder in gute Bildung zu bekommen, investieren in die Schule ohne Ende, dann hätte das in 10, 20 Jahren wahrscheinlich einen viel, viel größeren Effekt als jedes Ernährungsprogramm das haben könnte. Plus viele, viele positive Effekte in anderen Bereichen. Und dass das hier strukturelle Reformen und ganz viel Geld ins Bildungssystem umzulenken, das wäre meine Präventionsmaßnahme, auch wenn es jetzt erstmal gar nicht wie eine Präventionsmaßnahme klingt, aber ich glaube, da wäre das Geld mit am besten investiert. Wenn man ein bisschen weniger Geld hat, dann würde ich, sagen wir, in eine der gefährdetsten Gruppen überhaupt in der gesamten Gesellschaft, sind Kinder, die in Armut groß werden. Ja, also Armut ist für niemanden was und für Kinder schon mal gar nichts. Ja, das macht Kinder krank. Und das Dumme ist, das hört da nicht auf, wenn die Erwachsene werden, sondern sie sehen die Folgen noch bis ins hohe Alter. Und hier zu intervenieren wäre, glaube ich, total, also das muss man ohnehin mal machen, sage
Ja.
ich mal so.
Ja. Wir werden hier im Podcast demnächst auch noch ein bisschen mehr über Bildungspolitik sprechen.
Ja.
Deswegen weiter ein sehr spannendes Thema, was leider zu wenig Beachtung bekommt. Ich würde jetzt zum Abschluss noch einmal ein bisschen näher noch auf das Thema Demokratie in dem Ganzen eingehen. Denn
Ja.
wenn wir jetzt mal so in die Historie schauen, sehen wir, dass Demokratien vor allem daran scheitern, dass Menschen das Gefühl bekommen, für mich wird das Leben schlechter, mir geht es wirtschaftlich schlechter. Die Demokratie schafft es nicht mehr, die für mich wichtigen Probleme zu lösen. Ein Thema, an dem das für viele Menschen eben deutlich wird, ist die medizinische Versorgung hier in Deutschland. Jetzt mag man vielleicht sagen, ja, wir leben doch hier in einem total reichen Land, können total glücklich sein, dass die Gesundheitsversorgung so gut ist, wir sind krankenversichert, werden quasi umsonst behandelt, ist doch alles super. Aber so ist meine Wahrnehmung zumindest, viele Menschen denken nicht so. Die Menschen sehen, ich muss ewig auf einen Termin warten, da hat der Arzt total wenig Zeit, dann kann er mir doch nicht helfen. Dann nimmt er mich gar nicht wahr, sondern versucht nur schnell mich loszuwerden, quasi das Problem loszuwerden. Digitalisierung im Gesundheitssystem funktioniert überhaupt nicht, so die Wahrnehmung. Alles viel zu kompliziert, zu viel Bürokratie, es gibt Stress mit den Krankenkassen. So ein bisschen die Wahrnehmung, ach, früher war doch alles besser, das hat doch irgendwie alles mal funktioniert. Die These in dem Ganzen lautet so ein bisschen, schon jetzt führen Probleme in unserem Gesundheitssystem zu Belastung des demokratischen Systems. Was halten Sie davon?
Also Ihre Überlegungen sind treffend und sie zeigen auch so ein bisschen so gefühlt und was passiert wirklich. Und wenn man das Gefühl hat, dass die Gesundheitsversorgung nicht funktioniert, dann kann das Vertrauen in das Gemeinwesen stören, gar keine Frage. Und da erleben wir im Moment ja so ein paar Sachen, die wirklich nicht funktional sind. Also das Warten auf die Termine, das bilden die Leute sich ja nicht ein. Das ist wirklich so. Nur das jetzt auf Staatsversagen zurückzuführen, da muss man mal fragen, wer ist denn eigentlich zuständig für die ärztliche Versorgung? Wer hat den Sicherstellungsauftrag? Und das sind die Kassenärztinnen und Ärzte selber. Und das, also Man muss ja vielleicht nochmal einfach nochmal angucken, wo kommt das eigentlich her? Da sitzt ja jetzt niemand in Berlin und sagt irgendwie, sie bekommen jetzt keinen Termin beim Radiologen mehr. Und da spielen halt viele, viele Player mit in diesem System und auch die Probleme haben viele, viele Ursachen und auch die Patientinnen und Patienten sind auch nicht immer Teil der Lösung. So, und das geht uns halt alle an. Und diese grobe Vereinfachung, ja, siehst du, das funktioniert auch schon wieder nicht. Die führt halt am Kern des Problems vorbei. Das Problem könnten wir nämlich durchaus lösen, auch in einer Demokratie überhaupt kein Thema. Und jedem, der sagt, das lösen wir, indem wir jetzt ein autokratisches System einführen, dem rate ich mal, die Gesundheitsversorgung in einem autokratischen System zu testen. Ja, und dann mit einem ehrlichen Bericht mal zurückzukommen, dann zu fragen, in welchem System er oder sie sich lieber behandeln lassen möchte. Ja, da dürfte nämlich überhaupt gar nicht darüber diskutiert werden, ob es ein Problem gibt oder nicht. Das sind Themen, die könnten wir eigentlich lösen, wenn wir es wollten. Und ich glaube, wir müssen wieder in eine Art konstruktiven Dialog kommen. Ja, dass man auch sagt, okay, wir nehmen das Problem wahr, wir thematisieren das auch, wir versuchen, das Wissen bereitzustellen. Und gehen mal mit uns Bürgerinnen und Bürgern einfach in den Dialog und sagen, okay, das geht so nicht weiter. Was können wir tun? Und das ist ja genau die Stärke von Demokratie. Und das ist nicht unlösbar. Und manche Dinge sind auch nicht, das ist auch nicht immer die da oben im fernen Berlin, die das ändern können, beim demografischen Wandel bei Ärztinnen und Ärzten. Ja, klar, man hätte vor 30 Jahren hätte man mehr ausbilden können. Das ist aber ge das ist gegessen. Es gibt einfach viele Dinge, die sie ja auch gar nicht beeinflussen können. Darauf müssen wir reagieren. Das ist normal. Das war aber im Gesundheitssystem nie anders. Es war nie anders. Wir haben diese Kostendiskussionen, zumindest nach dem, was ich weiß. Ich bin jetzt kein Medizinhistoriker. Man liest ja schon Bücher über Reformen im Gesundheitssystem seit den 60er, 70er Jahren, ne? Weil es halt jeden so sehr betrifft, weil man, wenn man Versorgung braucht, auch in der Notlage, ist das dann sehr schnell eben auch ein emotionales Thema. Aber hier würde ich einfach sagen, das ist alles da. Es wäre alles da, dass wir das gemeinsam mal angehen und auch mal gucken, wo hakt es wirklich. Und das wäre vielleicht auch eine tolle, tolle Übung in Demokratie. Denn insgesamt haben wir immer noch eines der, glaube ich, besten Gesundheitssysteme der Welt. Ja, mit fantastischen Menschen, die da arbeiten, mit ganz toller Pflege, ganz toller Zahnmedizin, ganz toller Medizin. Und sie bekommen hier, wenn es ihnen richtig schlecht geht, und zwar ist zwar wirklich gute Medizin, ja. Und da muss man auch sagen, das ist auch eine Leistung der Gesellschaft, dass das aufrechterhalten wird. Ich glaube, keiner von uns möchte das aufgeben und Probleme, wie wir sie gerade im ambulanten Sektor sehen, die sind schlecht. Keine Frage, ich möchte das auch nicht kleinreden. Die sind auch da und schrecken Patientinnen und Patienten ab, aber die wären eigentlich lösbar.
Ja, Dankbarkeit ist da in der Hinsicht vielleicht sicherlich auch ein Thema. Viele Probleme, die es aber in Realität eben auch gibt, hoffen wir, dass sie nicht nur
Ja.
lösbar sind, sondern auch gelöst werden. Vielen
Ja.
Dank für Ihre Zeit, Professor Dragano.
Ja, danke Ihnen, dass Sie das initiiert haben, das Gespräch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, meldet euch gerne via Social Media. Auf Instagram und TikTok findet ihr weiteren Content sowie auch die Möglichkeit, Fragen an zukünftige Gäste zu stellen. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch um 20 Uhr. Bis dahin und bleibt nett zueinander.